Manche Situationen im Leben lassen sich nicht mehr mit Kraftakten, cleveren Strategien oder Geld lösen, sie fühlen sich an wie eine innere Todeslage, in der alle menschlichen Wege versagen. Gerade dort öffnet uns das Wort des Paulus in 2. Korinther Kapitel 1 Verse 12 bis 14 einen Blick in eine andere Wirklichkeit. Er spricht von einem Leben, das nicht von menschlicher Klugheit gesteuert wird, sondern von der Gnade des Gottes der Auferstehung geprägt ist. Inmitten äußerster Bedrängnis entdeckt Paulus eine innere Haltung, die seine Beziehungen, seine Entscheidungen und sein Gewissen tief verändert. Einfachheit, Aufrichtigkeit und Großzügigkeit, die aus der Erfahrung der Auferstehungskraft Gottes geboren werden. Der Gott der Auferstehung als einziger Weg in Todeslagen. Wenn Paulus rückblickend sagt, dass Gott ihn aus so großer Todesgefahr errettet habe, dann spricht er nicht von einer dramatischen Episode am Rand seines Dienstes, sondern von einer Grenzerfahrung, die sein ganzes inneres Leben neu geordnet hat. In Asien war er, wie er wenige Verse zuvor bekennt, bis an die Grenze des Ertragens geführt und hatte das Urteil des Todes in sich selbst empfangen, damit er nicht auf sich selbst vertraue, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. In menschlichen Schwierigkeiten gibt es oft noch Spielraum, man kann planen, verhandeln, Kräfte bündeln. Aber an der Schwelle des Todes zerbricht dieser Spielraum, jede Selbstrettung wird entlarvt. Gerade dort lernt Paulus, dass der Gott der Auferstehung nicht ein letzter Notnagel ist, sondern der einzige wirkliche Weg. Jede Schwierigkeit, jedes Problem und jede harte Situation können durch menschliche Kraft, Stärke, Weisheit oder Methoden verändert werden. Die einzige Ausnahme ist der Tod. Kein Mensch hat eine Möglichkeit, mit einer Todessituation umzugehen. Bevor er diesen Brief schrieb, befand sich Paulus in einer Todessituation. Menschlich gesprochen gab es keinen Ausweg. Aber für den Apostel und für die, die an die Auferstehung glauben, gibt es einen Ausweg. Der Gott der Auferstehung ist der Weg. In dieser Erfahrung wird die Auferstehung für Paulus Gegenwart. Er erwartet nicht nur eine Auferstehung am Ende der Zeiten, sondern erfährt mitten in der Überforderung eine Macht, die nicht aus ihm selbst kommt. Seine innere Haltung verändert sich, er sieht sich selbst als einer, der bereits gestorben ist, dessen alte Sicherheiten und Berechnungen keine Geltung mehr haben. Was bleibt, ist eine einfache, einspurig gewordene Richtung seines Vertrauens. Der Gott, der die Toten auferweckt, wird zur einzigen Adresse für seine Not, alle anderen Wege verlieren ihre Faszination. Gerade so beginnt ein Leben, das nicht von der Angst vor dem Ende beherrscht ist, sondern von der stillen Gewissheit, wo meine Möglichkeiten aufhören, fängt Gottes Wirklichkeit erst an. Wer sich darin wiederfindet, entdeckt, wie befreiend es ist, die eigenen Grenzen nicht mehr verbergen zu müssen, weil über ihnen der Gott steht, der Leben aus dem Tod hervorbringt. Paulus' Rühmen ist darum kein Triumph über der Gefahr, sondern ein Triumph über das falsche Vertrauen. Er rühmt sich nicht seiner Standhaftigkeit, sondern des Gottes, der ihn durchgetragen hat. Dieser Gott bleibt für ihn auch nach der überstandenen Todesnot der gleiche, er hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten, auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten wird. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden von derselben Auferstehungskraft umspannt. Schwierige Situationen verlieren dadurch nicht ihre Schwere, aber sie stehen in einem anderen Licht. Sie werden zu Orten, an denen der Gott der Auferstehung sich neu zu erkennen gibt. Darum ist die Erinnerung an Todeslagen für Paulus nicht nur schmerzhaft, sondern fruchtbar. Sie bewahrt ihn davor, wieder in die alte Selbstsicherheit zurückzufallen, und sie vertieft seine Beziehung zu Gott und zu den Menschen, denen er dient. Wer ahnt, dass Gott ihn dort gehalten hat, wo er sich selbst nicht halten konnte, wird leiser, wahrhaftiger und zugleich mutiger. Er kann realistischer in die Dunkelheiten des Lebens blicken, ohne zu verbittern, weil er dort einen Gott erwartet, der gerade im Ende einen neuen Anfang setzt. In dieser Hoffnung liegt eine stille Ermutigung, auch das, was für uns nach endgültigem Verlust aussieht, kann in Gottes Hand zum Boden werden, auf dem Auferstehungsleben wächst. Wir selbst aber hatten in uns selbst das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Der uns aus so großer Todesgefahr errettet hat und erretten wird, auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten wird. Ein Leben, das den Gott der Auferstehung kennt, verliert nicht die Ehrlichkeit über die Schwere von Krisen, aber es ist nicht mehr von ihnen definiert. Es lernt, Todeslagen, äußere wie innere, nicht als endgültiges Urteil zu lesen, sondern als Einladung, Vertrauen zu verlagern, weg von der eigenen Fähigkeit, hin zu dem Gott, der die Toten auferweckt. In diesem Vertrauen werden Herzen einfacher, Bitten ehrlicher und Erwartungen tiefer. Man beginnt, auch im Dunkeln, mit einem Ausgang zu rechnen, der nicht aus der eigenen Hand kommen muss, und darf staunend entdecken, wie Gott aus dem scheinbaren Ende einen neuen Weg in sein Leben bahnt. Einfachheit und Aufrichtigkeit Gottes statt fleischlicher Weisheit. Paulus öffnet in wenigen Worten einen tiefen Einblick in seine Lebensführung, denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir uns in der Welt und noch überströmender euch gegenüber in der Einfachheit und Lauterkeit Gottes verhalten haben, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes. Er beschreibt damit eine Weise zu leben, in der Berechnung und versteckte Strategien ihre Macht verloren haben. Fleischliche Weisheit ist nicht einfach Intelligenz, sondern jene Mischung aus Taktik, Eigeninteresse und Selbsterhalt, die aus dem alten Menschen kommt. Sie plant voraus, aber sie plant meist sich selbst in den Mittelpunkt. Dem setzt Paulus die Einfachheit und Lauterkeit Gottes entgegen. Gott ist nicht doppelbödig, was er spricht, ist wahr, und was er zusagt, trägt. Wer diesem Gott vertraut, wird innerlich entkompliziert. Er gebrauchte keine menschliche Weise, mit Situationen umzugehen. Er setzte weder sein Wissen noch seine Fähigkeit, seine Stärke oder seine Weisheit ein. Er bediente sich keiner Taktik und betrieb keine Politik. Vielmehr war er einfach und lauter. Sein Gewissen legte darüber Zeugnis ab. In Christus wird diese göttliche Einfalt sichtbar. Er lebt so, dass kein Eigeninteresse seine Entscheidungen trübt. Über ihn heißt es, dass er nichts aus sich selbst tat, nicht seinen eigenen Willen suchte und nicht seine eigene Herrlichkeit suchte. Diese Freiheit von sich selbst macht sein Reden und Handeln durchsichtig. Paulus hat an diesem Christus gelernt. Wenn er von Einfachheit und Lauterkeit spricht, meint er kein naives Gemüt, sondern ein Herz, das von fremden Agenden befreit ist. Es denkt nicht ständig darüber nach, wie ein Wort ankommt, welchen Vorteil ein Schritt bringt oder wie man sich günstiger positionieren könnte. Es ist ausgerichtet auf Gott und darum auch frei, Menschen zu dienen, ohne sie für eigene Zwecke zu benutzen. Aus dieser inneren Einfalt erwächst eine überraschende Großzügigkeit. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die ihm Mühe macht, die sein Apostelamt in Frage stellt und ihm manche Sorge bereitet. Dennoch bleibt sein Herz weit. Später sagt er, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Weil er nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes lebt, kann er geben, ohne zu kalkulieren, und klar sprechen, ohne zu verletzen. Die Gnade, die er in Christus empfängt, wird zur inneren Kraft, die ihn von der ständigen Selbstbezüglichkeit löst. Ein reines Gewissen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Paulus sagt an anderer Stelle, ich danke Gott, dem ich von meinen Vorvätern her in einem reinen Gewissen diene, und bekennt, dass er sich darin übt, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Ein solches Gewissen ist nicht makellos, weil der Mensch keine Fehler mehr macht, sondern weil nichts Bewusstes im Dunkeln liegen bleiben muss. Es erlaubt, Beziehungen nicht taktisch zu führen, sondern offen. Daraus entsteht eine Lebensform, in der man weniger verbergen muss und in der Vertrauen wachsen kann, zu Gott und zu Menschen. Inmitten einer Welt voller Misstrauen und verdeckter Motive ist eine solche Einfachheit nicht Schwäche, sondern Ausdruck eines Lebens, das in der Gnade Gottes verankert ist. Denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir uns in der Welt und noch überströmender euch gegenüber in der Einfachheit und Lauterkeit Gottes verhalten haben, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes. Deswegen übe ich mich auch darin, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Ein Leben in der Einfachheit und Aufrichtigkeit Gottes ist kein Sonderweg für besonders starke Christen, sondern eine Frucht der Gnade. Wo der Blick von der eigenen Absicherung weg auf Gottes Treue gelenkt wird, verliert fleischliche Weisheit ihren Reiz. Man muss nicht mehr jede Begegnung berechnen, jedes Wort steuern und jedes Risiko kontrollieren. Stattdessen wächst ein schlichtes Vertrauen, das Raum für Ehrlichkeit, Großzügigkeit und eine weite Herzlichkeit schafft. So kann selbst in komplexen Beziehungen etwas von der Klarheit und Lauterkeit Gottes aufscheinen, die Paulus in seinem Dienst bezeugt. ein gutes Gewissen und ein einfaches Herz als Frucht der Auferstehungskraft. Im weiteren Verlauf des Abschnitts wird deutlich, wie eng Paulus die Erfahrung der Auferstehung mit dem Zustand seines Gewissens verbindet. Sein Rühmen ist das Zeugnis unseres Gewissens, dass er in der Einfachheit und Lauterkeit Gottes gelebt hat. Das ist bemerkenswert, der Apostel verweist nicht zuerst auf äußere Erfolge, sondern auf ein inneres Zeugnis. Er weiß, dass die Gnade, durch die Gott ihn aus der Todesnot errettet hat, Spuren in seiner Lebensführung hinterlässt. Auferstehungsleben bleibt nicht im Innersten verborgen, es drückt sich aus in der Art, wie ein Mensch denkt, spricht und Beziehungen gestaltet. Ein gutes Gewissen ist hier keine abstrakte Kategorie, sondern der konkrete Ort, an dem die Auferstehungskraft Christi ankommt. Fleischliche Weisheit ist menschliche Weisheit im Fleisch. Das ist gleichbedeutend mit uns selbst, so wie die Gnade Gottes gleichbedeutend ist mit Gott selbst. Die Gnade Gottes ist Gott zu unserem Genuss. Die Gnade in Vers 12 ist die Gabe in Vers 11, die Apostel empfingen, um in ihren Leiden die Auferstehung zu erfahren. Einfach und lauter zu sein, ist ein Aspekt des Ausdrucks des Lebens in der Auferstehung. Die Gnade, von der Paulus spricht, ist dabei mehr als eine freundliche Stimmung Gottes. Er sagt, die Gnade Gottes ist Gott zu unserem Genuss. Sie ist der dreieine Gott, der sich schenkt, der in unseren Schwächen gegenwärtig wird und uns befähigt, über unsere natürlichen Möglichkeiten hinaus zu leben. Diese Gnade ist zugleich die Gabe, die er in seinen Leiden empfängt, um die Auferstehung zu erfahren. Wenn Paulus also einfach und lauter ist, dann ist das kein Charakterideal, das er aus eigener Disziplin erfüllt, sondern ein Ausdruck des in ihm wirkenden Auferstehungslebens. Einfachheit und Lauterkeit werden so zu Kennzeichen eines Herzens, das vom auferstandenen Christus geprägt ist. Ein gutes Gewissen und ein einfaches Herz gehören eng zusammen. Ein verkompliziertes Herz lebt oft mit vielen Zwischenebenen, unausgesprochenen Absichten, zurückgehaltenen Wahrheiten, inneren Reserven. Das Gewissen meldet sich, aber seine Stimme wird überhört oder überdeckt. Wo aber die Auferstehungskraft Christi wirksam ist, bekommt dieses Gewissen neues Licht. Dinge, die früher selbstverständlich waren, kleine Unwahrheiten, unterschwellige Manipulation, das taktische Schweigen, beginnen zu stören. Nicht, weil der Mensch plötzlich empfindlicher wäre, sondern weil das Leben Christi in ihm keine Doppelböden duldet. So wächst ein einfaches Herz, nicht in einem Schritt, sondern im fortlaufenden Berührtwerden von der Gnade. Für die Gemeinde hat das weitreichende Folgen. Menschen, die in dieser Weise in der Auferstehungskraft leben, bauen nicht durch Druck, sondern durch Lauterkeit. Sie prägen Beziehungen nicht durch Angst, sondern durch Vertrauen. Ihre Großzügigkeit entsteht nicht daraus, dass sie über viel verfügen, sondern daraus, dass sie innerlich nicht mehr an sich selbst festhalten müssen. Wenn Paulus sagt, dass die Korinther ihr Ruhm seien und sie umgekehrt sein Ruhm am Tag des Herrn, deutet er an, wie sehr ein aufrichtiges Miteinander Teil der Vorbereitung auf Christus ist. Ein Leben im Licht eines guten Gewissens wird zu einem leisen, aber starken Zeugnis in einer Welt, die oft von Misstrauen und Selbstschutz geprägt ist. Denn unser Rühmen ist dies, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir uns in der Welt und noch überströmender euch gegenüber in der Einfachheit und Lauterkeit Gottes verhalten haben, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes. Wie ihr auch uns zum Teil erkannt habt, dass wir euer Ruhm sind, so wie auch ihr der unsrige seid am Tag unseres Herrn Jesus. Wer die Auferstehungskraft Christi nicht nur als Lehre, sondern als gegenwärtige Wirklichkeit wahrnimmt, wird sensibler für das eigene Gewissen und zugleich freier im Herzen. Es wächst eine innere Bereitschaft, Unklares ans Licht zu bringen und Verwickeltes zu vereinfachen, nicht aus Gesetzlichkeit, sondern aus dem Vertrauen, dass Christi-Leben stark genug ist, auch schmerzhafte Klärungen zu tragen. So wird ein gutes Gewissen nicht zur Belastung, sondern zur Erleichterung, und ein einfaches Herz nicht zur Einschränkung, sondern zu einem Raum, in dem Gottes Gnade ungehindert fließen und andere mit hineinnehmen kann. Herr Jesus Christus, du Gott der Auferstehung, du kennst jede Todeslage in unserem Leben, in der alle eigenen Wege enden, und du bist dennoch gegenwärtig mit deiner wirksamen Kraft. Danke, dass deine Gnade größer ist als unsere Verzweiflung und dass dein Leben Wege öffnet, wo menschlich nichts mehr möglich ist. Forme in uns ein einfaches Herz, das nicht auf fleischliche Weisheit vertraut, sondern auf dich allein, und schenke uns ein reines Gewissen, das von deiner Aufrichtigkeit geprägt ist. Lass uns deine Großzügigkeit und Lauterkeit widerspiegeln, damit unsere Worte und unser Handeln anderen Hoffnung geben und deine Gemeinde durch ein schlichtes, klares Zeugnis gestärkt wird. Erfülle uns mit der Freude deiner Auferstehung und bewahre uns in der Einfalt und Aufrichtigkeit Gottes. Amen.